Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker,
Andreas, der Oldie
und Sebastian, der Musiker.
Und guten Abend, guten Tag, guten Morgen, guten
hey,
Mittag.
Hey, hey,
hey. Je nachdem, was man hört.
Ja, aber die Begrüßung und wir begrüßen euch zu unserer 33. Folge sagt schon immer noch, Christoph. Das nehmen wir ihm nicht.
Ihr seid so,
er hat so wenig.
Immer das Gleiche.
Er hat so wenig. So, ich gucke ihn dir doch mal an.
So städtischer Triple-S-Typ.
Sebastian, der Musiker.
Was sind denn städtische Triple-S-Typen?
Kennst du diese Einteilung? Der S-Typ, der Städtiker?
Der Christoph ist ein guter S-Typ. Das sieht man ihm an. Und damit herzlich willkommen zu unserer 33. Folge.
Christoph, wie ist es dir denn ergangen?
Hey, wir überspringen hier gerade so 7 Punkte. Erstmal werden wir präsentiert von meinmusikpodcast.de. Dann ist die Nummer 33 die Startnummer von Max Verstappen. Das ist so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Dann sind wir der Podcast ohne Sommerpause.
Ja.
Im Vergleich zu vielen anderen Podcasts sind wir immer für euch da und das wollen wir auch.
Gebühren feiern.
Ja, Gebühren feiern und kann man gern empfehlen. So, jetzt sind die Punkte abgehakt, jetzt kann man auch ein bisschen langsamer sprechen, um da einfach ein bisschen diese Hektik und das Heckmeck, wie man so schön sagt, rauszunehmen.
Wir waren diesmal ziemlich verwirrt so, ne? Mit Überraschungen, die Klassiker sind, Klassiker, die eher überraschend sind.
Ja.
Also es war schon ein bisschen bunt gemixt.
Aber die Neuerscheinung war neu.
Der Fitzsimmons war
brandneu sogar.
Fitzsimmons oder Fitzsimmons?
Pfizer.
Nee. BioNTech, Pfizer, sag ich mal.
Fitzsimmons.
Das war, es gibt auch andere Hersteller von gutem Stoff.
Ja, AstraZeneca.
Moderna.
Cox, Moderna.
Das gute Moderna.
Johnson. Naja. Johnson.
Wollen wir über Musik reden?
Ja, wenn es sein muss.
Aller gut.
Wir haben ja 3 Alben vorbereitet.
Echt? 3 Alben diesmal?
Ja.
Nice.
Wow.
Nämlich den Klassiker aus 97 von Björk, Homogenic.
Björk.
Dann geht es weiter mit dem Klassiker der Herzen, nenne ich jetzt mal unsere Überraschung. Absolut. Nämlich B.B. King live in Cook County Jail. Und dann zuletzt der tatsächlich neue Neuling, nämlich William Fitzsimmons mit Ready Fitzsimmons. The Astronaut.
Das muss schneller kommen. Nochmal. Fitzsimmons.
Fitzsimmons.
Gut.
Forcement. Da, was er uns selbst ja als Hausaufgabe aufgegeben hat,
das ist
sehr schön. Das
war großes Kino. Ne?
Da hoffen wir, Sebi, das kannst du gerne auch nochmal einspielen, dass diejenigen, die letzte Folge nicht gehört haben, auch hier das nochmal hören können, wie William Fitzsimmons höchstpersönlich uns diese Hausaufgabe
sehr
aufgibt.
Gerne.
Entweder spielst du es hier ein oder im letzten Segment, da lasse ich dir mal ganz freie Hand. Ne? Du bist der Produzent, du hast hier die Schneidarbeit.
Man merkt halt schon, dass wir bei den Podcasts so das Who bei uns
das Who hatten wir bisher noch nicht.
The Who. Leben die noch alle?
Weiß ich nicht, ob die je gelebt haben. Ich gucke gerade die Serie Dark, deswegen bin ich auch so ein bisschen
der Who. Verschwunden,
der Who. Wollen wir jetzt ein bisschen mal auf Spur kommen?
Ja.
Auf Spur oder in die Spur?
Auf Spur. Noch zum Thema William Fitzsimmons. Ein bisschen ärgerlich, dass wir die Folge heute aufnehmen, weil genau heute vor, lass mich gucken, 1:29 wurde Ready the Astronaut, der Film sozusagen, veröffentlicht, wo das ganze Album gespielt wurde und dann sind da so wie so Animationen und so zu allen Liedern mit dabei. Da war William Fitzsimmons auch im Chat. Ich kann den Chat leider nicht ganz nachlesen, weil er hatte auch zu jedem Lied der hat zu jedem Lied ein bisschen was geschrieben, aber man kommt nicht mehr ganz hoch und ich war leider nicht live mit dabei.
Scrollen, Junge.
Danke, habe ich schon versucht.
Gerne. Für fachliche Unterstützung.
Ja, auf jeden Fall ist es aber sehenswert. Sehr, sehr schöne Animationen. Das ganze Album wurde da verfilmt sozusagen. Mhm. Kann man sich anschauen.
Cool. Künstlerisch.
Los geht es mit Island. Und
warte mal. Wir treten doch auf die Bremse.
Warum ist es denn jetzt schon
wieder? Break it down. Lass doch erstmal ganz kurz so sagen, wie ihr die Woche allgemein fandet, weil ich fand, das war wieder so eine Woche, wo man
ja was über den Neues.
Nee, da kann man doch mal so ein bisschen den allgemeinen Eindruck. Auch,
und zwar, Papa, waren wir mal zusammen Gassi gewesen.
Ja.
Also mit den Hunden.
Ja.
Und,
Also nicht ich mit dem Sebastian, und mehr mit mir.
Da hast du gesagt, als ich nämlich gefragt habe, so, wie findest du, gerade William Fitzsimmons hat mich sehr interessiert, weil ich da ja der Massivhörer bin.
Auf dem Damm war das.
Und da war auf dem Damm. Und da hast du gesagt, es ist auf eine Art hypnotisch. Und ich finde, dass man zu allen 3 Alben diese Woche sagen kann, dass sie auf eine Art hypnotisch sind.
Ja, irgendwie schon.
Oder? Man kann bei allen 3 Alben kommt man, oder kann man, wenn man will, in so ein Stadium kommen, wo man sich so berieseln lässt und so ganz. Werde ich heute Abend, ich habe da so eine komische Spitzmatte mit so ganz vielen Spitzen, da lege ich mich heute Abend mal drauf und da höre ich hier mal die Alben.
Bisschen Fakir oder was?
Ja, sicher.
Spitzmatte.
Wie so ein Nagelbrett. Hier, unser einer Hörer hat sowas auch.
Ja, stimmt. Ja. Liebe Grüße an Nagelbrett.
Ich kenne Spitzkohl.
Der wollte ich schon mal erwähnen. Wegen der melancholischen Gitarrenscheiße. Naja.
Passt ja heute zur Folge.
Alles Liebe, alles auf gut. Eine Art. Ja, was, hast du auch irgendwas gemerkt bei den Alben, wie die zusammenhängen? Oder warum hast du es wieder gefragt?
Nee, ich wollte ja gar nicht wissen, wie die zusammenhängen, sondern einfach, wie es euch so ergangen ist allgemein.
Auf jeden Fall abwechslungsreich. Ja, aber da sage ich bei den Alben noch mehr dazu, was ich jetzt gerade erwähnen wollte, dass das halt sehr spannend einfach so an sich war.
Spannend ist, finde ich, nämlich auch ein gutes Stichwort. Ne? Das war eine spannende Woche, es war viel los. Das ist
immer spannend.
Jo. Ja, sag mal, wie fandest du die Woche?
Ja, Björk habe ich mir was komplett anderes vorgestellt.
Ja.
War gut. Fitzsimmons, haben wir schon drüber gesprochen, ist halt sehr, aber diesmal tatsächlich in musikalisch gesehen doch nochmal überraschend Neues an der Stelle.
Ja.
Und der Bibi, also.
Der Bibi
Glocksberg.
Der Kings Bibi.
Das Bibi war so, Beauty Palace.
Da bin ich irgendwie drüber gestolpert und ja, ich finde, es hat schon hiert mal,
ja.
Den auch mal irgendwo sich wirklich ernsthaft anzuhören.
Es war ein wilder Ritt. Ja. Aber gut, wilder Ritt. Björk. Der führt uns jetzt, wie schon ein paar Mal angesetzt, zu Björk nach Island. Echt, mit Homogenic aus dem Jahr 1997. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber...
Achso, was?
Das ist aus 97, ist doch, hört man ganz klar.
Nee, aber der Kontext war ja so, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt ja nach Island in Urlaub. Ich will was Isländisches und was Passendes. Und fandet ihr, dass das Album, also ihr wart ja jetzt genauso wie ich auch noch nicht in Island, aber so wie man sich Island vorstellt, ja, hat das für euch das wiedergespiegelt?
Absolut, Auge zu und sich in die Musik und ich habe das irgendwie absolut bezogen auf die Herkunft, obwohl ich es nicht kenne.
Habe ich nicht probiert, ehrlich gesagt.
Also war die Spitzmatte zu spitz.
Ich weiß nicht, ob ich das zu Island einsortiert hätte. Wenn ich das jetzt höre und hätte das einem Land zuordnen müssen, wäre es, glaube ich, nicht Island geworden.
Weil
andererseits Norwegen. Dann aber schon.
Weil Björk hatte explizit auch die Intention, als er das Album erschaffen hat, Island irgendwie abzubilden. Ich habe hier
gelungen.
Ein Zitat rausgeschrieben. Sie wollte, dass es klingt wie raue Vulkane, die komplett mit weichem Moos bewachsen sind. Hat erklärt, dass in Island alles sich rund um die Natur dreht, 24 Stunden am Tag. Es gibt Erdbeben, es gibt Schneestürme, Regen, Eis, Vulkanausbrüche, Geysire. Und alles ist sehr elementar und unkontrollierbar. Und andererseits ist Island aber auch sehr modern. Zumindest zu dem Zeitpunkt war es so, dass es kein Land auf der Welt gibt, wo mehr Menschen prozentualen Computer hatten als Island. Das heißt, auch sehr Hightech und technologisch. Und dieses Spannungsfeld zwischen der Natur und dieser Technologie kommt in der Musik schon, finde ich, sehr durch, auch an vielen Stellen. So dieses Elektronische und dann doch natürlich unkontrollierte, wilde.
Jetzt auch ohne, dass ich das halt vorher wusste, jetzt im Nachhinein. Ich meine, klar, im Nachhinein kann man sowas immer reinhören wahrscheinlich. Aber passt auf jeden Fall, die Beschreibung so.
Bevor wir in die Songs gehen, noch ein kleiner Fun-Fact. 1998 war es als bestes Alternative-Album nominiert bei den Grammy Awards und hat verloren gegen einen alten Bekannten, den wir hier auch schon besprochen haben, nämlich OK Computer von Radiohead. Passt auch irgendwie zusammen, finde ich. Das ist auch so ein bisschen die Zeit, glaube ich, gewesen, Ende der 90er, wo diese Art von Musik ein großes Thema war in gewissen Szenen zumindest.
Wolltest du noch den Familiennamen von Björk vielleicht nochmal kurz von dir geben?
Ist es nicht der Vorname Björk und der Nachname Örk?
Nee, Björk ist der Vorname und der Familienname ist Gudmund. Ah, du gehst ja noch Island.
Ja.
Du musst ja aussprechen können.
Moment, ich schau mal. Gudmundsdóttir.
Genau.
Das heißt, sie ist die Tochter von Gudmund.
Ja.
Der Gudmundsdóttir.
Die Tochter.
Ja.
Ach, du verarschst uns jetzt.
Wirklich?
Das ist wirklich so.
Echt?
Wenn du eine Tochter hättest, wärst du die Andreasdóttir.
Ja. Echt? Ja. Und wenn sie ein Mann wäre, wäre sie
Sebastian, Andreasson.
Das ist ja easy. Fast wie die Weiterbildungssendung heute.
Ja.
Okay, dann können wir noch verraten, dass er 1965 geboren ist, also sogar noch ein Jahr älter wie ich.
Ui, ja. Ha. Hört mal. Die Erfahrung.
Definitiv. Ja, und sonst, das Cover ist sehr interessant, finde ich.
Ja.
Jetzt mal von der Musik nochmal so ein bisschen. Das Haarungetüm, das er auf ihrem Kopf hat, liegt angeblich, hat 10 Kilo gewogen.
Also das krass.
Richtig heftig gewesen sein. Ja, okay, wollen wir mal sauber.
Ja,
Björk. So, Lied Nummer uno, Hunter.
Hunter.
Direkt die Assoziation mit einem anderen Künstlerpärchen, was wir hier bisher schon hatten, nämlich Ume Block. kam mir da direkt ins Gedächtnis.
Ja, die haben nicht geantwortet. Das
ist durch. Der Vater ist da.
Ich bin also, da sehr streng.
Liebe KünstlerInnen, falls ihr euch hier besprechen sollt und ihr nicht antworten solltet, ihr wisst, was euch blüht.
Ihr verpiepst
es. Nee, aber fand ich sehr schön direkt als Auftakt. Hat mir direkt gut gefallen irgendwie. Es war so ein Stück weit mystisch. Passt auch gut zur Serie Dark, die ich halt gerade schaue. Das fügt sich da irgendwie gut ein. Es könnte halt eins zu eins eine Musik daraus sein. Ja. Die Stimme auch außergewöhnlich irgendwie. Auch wenn es nicht, es ist jetzt nicht so was Besonderes, dass es irgendwie was speziell Raues zum Beispiel hat, aber es ist trotzdem so.
So tonal irgendwie, finde ich sehr besonders.
Ja. Geniales Kanalspiel am Anfang. Also ich liebe ja solche Soundeffekte, wo
es so ja.
Ja.
Auf dem Kopfhörer extrem. Fremdartig. Mhm. Ich habe eigentlich mehr Mainstream erwartet. Ich weiß nicht, mit dem Namen Björk habe ich schon mehr Mainstream verbunden.
Echt? Ich habe noch mehr, noch wirreres erwartet irgendwie. Echt?
Okay. Wegen Cover oder wegen Namen?
Ja, wegen Namen. So Björk habe ich so ganz experimentell irgendwie
im Kopf abgespeichert. Ich hatte gar keine Assoziation zu Björk.
Ich dachte, das ist eine Band, ne? Also, das ist peinlich, weil man sich dann mit Künstlern halt auseinandergesetzt
hat. Ja, ich hätte auch, also wenn ich Björk so sehe, nicht sehe, sondern höre, wow, dann denke ich an so ein verranztes oder so ein ganz verwurzeltes Heavy Metal Logo.
Willst du denn sagen?
Wisst ihr, was ich meine? Diese Hard Rock Metal Logo.
Wurzelrap.
Wurzel Björk? Also Wurzelrock. Das ist eigentlich gut. Die Bands, die so komische Logos haben, dass man die einfach Wurzelrock.
Was meinst du jetzt so? Amon Amarth und so Sachen.
Ich kenne keine Band, ich kann die Logos ja nicht lesen.
Sepultura.
Aber du weißt, diese Logos, wo man halt nicht erkennen kann. Aber so habe ich mir das vorgestellt, dass auch die Musik dann in die Richtung geht.
Okay. Ja, nee, war nicht, ne?
Das Akkordeon war auch da.
Ja.
Hat sich angehört wie auf den Brücken von Paris.
Was? Brücke Paris?
Ja, das hat sich angehört wie wenn man so in Paris.
Ach so.
So auf der Brücke, dann so.
Lied 2. Yoga. Warum hat man das Lied nicht Emergency genannt?
Naja, weil man hört es ja nicht im Notfall, sondern man hört es beim Yoga.
Aber Yoga schreiben wir mit Y. Ja, das ist doch war doch damals auch noch nicht so ein Ding in Island bestimmt, oder?
Ja.
Yoga?
Naja.
War 1997 Yoga schon ein Ding?
Weiß ich nicht.
Vater?
Ja,
ich war da zwei.
Ich habe jetzt die Jahreszahl nicht im Kopf, ob das da war.
Das berührt mich irgendwie sehr, das Lied. So. Das hat mich irgendwie direkt so getroffen und mich mitgenommen.
Soll die Natur beschreiben, was gut gelingt.
Ja.
Chorus sehr schön und gut zu hören. Viel Elektronikeffekte. Okay. Sie singt so ein bisschen wie ein kleines, trotziges Mädchen.
Ja, genau. Ja. Ich wusste nicht, wie ich es beschreiben soll.
So, aber ein kleines, trotziges Mädchen. Ne? Also die Pippi Langstrumpf in Böse.
Das hat auch irgendwie, gerade auch mit dieser orchestralen Begleitung, also wie du gesagt hast, schon das Elektronische und Orchestermäßige so im Zusammenspiel fand ich sehr interessant und gut. Das hat mich dann auch, das ist aber vielleicht auch aufgrund meiner Erlebnisse, die ich hatte, sehr an, ich weiß nicht, ihr wart ein oder andere Mal auch dabei, aber beim Modern Jazz Dance wird sehr viel auf so Lieder getanzt. Ich war da 2-3 Jahre lang auf sehr vielen Veranstaltungen.
Wo man dann plötzlich die Körper auf den Boden klatschen hören.
Ja,
alle machen irgendwas, aber nicht symmetrisch, synchron. So.
Und vielleicht hat tatsächlich
ganz, mal... Ganz komischer Spott.
Und keiner hat Angst vor blaue Flecke.
ja, aber die gibt es zuhauf danach. Und die Mannschaften haben immer so lustige Namen wie Substanz. Und immer so Wortspiele mit Tanz und Dance irgendwie da drin.
Aber ich kann nicht Yoga aufklären. Yoga ist...
Dass es schon länger gibt, ist mir
nein,
klar.
Nein, das ist die, das ist
so,
die
was
Freundin
das
von Björk.
Was?
Und das war die Ehefrau des Bürgermeisters von Reykjavik. Und war die persönliche Assistentin während der Dreharbeiten zum Video.
Die Assistentin von Björk?
Sie war die Assistentin
von Björk. War Bürgermeisterin?
Von Björk.
Die Frau vom Bürgermeister ist Assistentin von Björk?
Ja.
Crazy.
Das Lied ist eine Widmung an Björks enge Freundin Johanna Jäger Jans Tidir. Und die war damals die Ehefrau des späteren Bürgermeisters von Reykjavik.
Der Bürgermeister hat vielleicht auch guten, ähnlich wie unser Bürgermeister, Dr. Peter Kurz, der immer bei Maifeld Derby
zu reden. Ja, Doktor ist ganz wichtig.
Der Bäuermeister.
Aber wenn der Rest zu kurz kommt.
Peter,
alles gut.
Lied Nummer 3, Unravel.
Unravel.
Da kommt eine Art Alphorn zu Beginn. Stimmt's?
Alphorn?
Ah ja, sowas Hörniges.
Über Isnet.
Das ist ein Streicher, Alter.
Über Isnet.
Das ist halt
Ja gut, musikalisch ist der Christian
das war das,
so instrumental
sicher. Das körnigste Alphorn, was ich je gehört habe.
Also ich bin ganz ehrlich, ich liebe das Lied. Ich weiß nicht, warum.
Dann geht jetzt mit Tom York von Radiohead.
Der liebt es auch.
Oh, guck mal, da haben wir schon wieder den Radiohead.
Das ist das Lieblingslied aller Zeiten von Tom York.
Ja, das ist schon krass. Extrem geil, ja. Das Lied.
Und er hat sogar schon ein Cover davon aufgenommen.
Ah, okay, cool.
Ich persönlich liebe das Geroll der Abbey an
Rhythm. Ja, genau, das habe ich auch verstanden.
Und da ist wieder diese kleine Göre-Stimme.
Ja. Ja, und dann auch in der Mitte so ein Wechselgesang mit sich selbst irgendwie. Ne? Das ist wie so ein Duett mit sich selbst gesungen, immer und wieder so hin und her. Das hat dann aber auch was Musicalhaftes, ja, irgendwie.
Also, aber das Lied muss ich mir nochmal irgendwann extrem laut mit irgendeiner sehr guten Anlage anhören oder sowas. Ich glaube, das kommt.
Kann jederzeit vorbeikommen.
Wir werden noch nicht gesponsert von Sonos wie ganz viele anderen Podcasts. Das wäre doch mal was.
Die sollen uns auch mal sowas
schicken.
Wer? Ja,
Sonos oder Bose.
Ab Bose kenne ich, Sonos machen die auch so.
Die machen so den ganz viele.
Oder Harmon, Kardamom oder wie die
heißen. Kardamom ist lecker.
Hutches und Kettner.
So, Bachelorette.
Gestern,
was jetzt keine Serie ist, sondern es
wird. Ich wollte gerade sagen, gestern auf TV Now wieder gestartet. Ich bin ein großer Trash-TV-Fan, wie aufmerksame Hörer wissen. Ja. Schon aus der ersten Folge, als ich den Temptation Island-Titelsong bei Tesh Sultana erkannt habe. Grüße, wer es noch kennt. Ja, jetzt hier die Bachelorette. Wie hat sie euch gefallen? Also nicht die Maxime Herbold, die gestern vorgestellt wurde. Ja, wie
James Bond halt.
Hey, guckst du bei mir ab oder was?
Nee, aber also wer da jetzt nicht James Bond gehört hat, der hat halt noch nie... Okay. Ich habe noch keinen James Bond Film gesehen, aber das ist James Bond Musik.
Ich kann mir das auch nicht angucken, das ist so
überspannend. Ich habe es noch nicht mal versucht.
Ja, boah, ich habe es auch noch schlimm. Nie dahin geschafft
irgendwie. Also ich nicht mal so. Probiert, habe ich so.
Aber viel Instrumentierung.
So. Aber Daniel Craig ist der beste James Bond.
Ich wollte gerade fragen, wer ist für euch so der klassische James Bond? Papa, du bist ein bisschen älter. Wer ist für dich der James Bond? Für dich ist es Daniel Craig. Ja. Wenn du an James Bond denkst, denkst du an Daniel Craig?
Ja, weil ich halt nie einen gesehen habe.
Und du, Papa?
Ja, für mich.
Okay.
Wie heißen die?
James Bond?
Ja, nee, die Darstellermenschen wohl.
Helge Schneider. Ja, wenn ich an James Bond denke ich immer automatisch an Pierce Brosnan.
Johnny Weissmüller als Tarzan.
Oh, Johnny Weissmüller, ja. Oh. Das kann spannend sein. Johnny Weissmüller klingt auch irgendwie wie so ein Rennfahrer. So 24 Stunden.
Und hier, Johnny Weissmüller, im Ford.
Dann der nicht ganz so alt. Er so, ja, der Johnny Weissmüller vom Weissmüller Racing Team ist wieder mit Mantai Porsche in Richtung Pole Position unterwegs.
Ey, wir sind bei 17 Minuten, wir haben 3 Lieder besprochen.
5 All Neon Like. Sehr gelungener Beginn mit Glasharmonika.
Ne, mit einem Beat aus dem Gameboy mal
Nein.
wieder.
Nein, Glasharmonika ist ein ganz tolles Instrument.
Echt?
Das sind ineinander geschobene Glasglocken und die werden ähnlich wie mit dem feuchten Finger auf dem Rand vom Glas gespielt, indem man diese Glasglocke zusammen Ableckt. Oder auseinander macht. Also es ist so ein Fußantrieb, okay. Und dann ergibt das diesen Aha. Klang.
Krass.
Also es ist ein Instrument,
das 1761
erfunden wurde von Benjamin Franklin.
Was?
Ja.
Der Benjamin Franklin.
Der
unser Benjamin.
Ja, unser Benjamin. Ja.
Der von Mann.
Ja, 1761, Benjamin Franklin.
In Mannheim.
Erfinde die Glasharmonika. Und Echt? Die habe ich gehört.
Live?
Nee, steht ja drauf.
Von Benjamin.
Bonjour.
Das Lied findet sich so nach und nach, erst in seinem Takt.
Ja, also mich hat es nicht gefunden.
So ein bisschen. Ja, es bleibt wir.
Und es ist zu lang.
Ja, genau. Ja,
also das hat mich so ein bisschen rausge...
Fehlt ein bisschen auch die Dynamik und Entwicklung im Lied.
Den Number 6, 5 Years.
Da habe ich geschrieben, dass es, ich weiß nicht warum, ein schmutziger Beat ist. Aber er klingt so, weil er halt so diese Störgeräusche hat bei der
ja, genau.
Verstörende Kick, Geräusche. Sag ich mal.
Scheppernd.
Das lenkt mich aber sehr negativ ab. Ich habe den Begriff skurril da, stehe.
Ja. Ich denke, das passt.
Ab 2020 wird es richtig massiv. Ne? Da kriege ich, ja. ich richtig Angst, wenn er die auf der Straße begegnet und so drauf ist wie ab Minute 2020.
Wow. Da habe ich aber auch das erste Mal Alanis Morissette so ein Stück weit rausgehört.
Ich weiß, was du meinst.
Das ist nur oder die Alte.
Die Mittelalter.
Die Mittelalter.
Dieses rohe.
Ja, Gouda, Mittelalter. Ja. Und auch vom Musikding her so ein bisschen. Mhm. Okay. Das habe ich an einer anderen Stelle auch nochmal, aber.
Alles in allem crazy, aber ohne schlecht zu sein.
Ja, ist für mich auch eine ganz neue Note nochmal auf dem Album. So, und ich finde, beim 6. Track nochmal so was ganz Neues reinzubringen, ohne dass es irgendwie fehl am Platz wirkt, ist auch schon albumgestaltungstechnisch eine gute Nummer.
Absolut.
Bei Immature 7. Immature. Da finde ich voll geil, wie am Anfang dieses in den Beat übernommen wird. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. So ein bisschen kann ich mir
das
vorstellen.
Das hat mir gefallen.
Lounge-Musik leise im Hintergrund, kann ich mir da gut vorstellen.
Fahrstuhlmusik.
Zwischendrin hatte ich ernsthaft Angst, dass es sich jetzt beim Singen übergeben muss.
Weil es so war so
kehllaute, so. Also es war
ich hart. Ich glaube, das hatte ich vorhin da stehen, entweder da oder an einem anderen, habe ich geschrieben, gepresster Gesang. Aber ja. Ich habe gedacht, ja, das mache ich weg, da lacht ihr bestimmt. Aber gezeigt ihr selber.
Nee, aber irgendwo ist, das habe ich jetzt leider nicht notiert, aber irgendwo habe ich auch in einem Artikel über das Album gelesen.
Das ist das gepresste Album der Welt.
Ach, dass das so eine Gesangsart ist.
So was,
nee, das ist so eine,
muss
so
erst gepresst werden.
Traditioneller isländischer Gesang. Frisch gepresster
Albumsaft.
Okay. Ja. Ich habe vorhin ganz kurz die Idee gehabt, dass, kurz, man so dass man so ein Wortwitz machen sollte.
Mit Öl.
Mit Öl, genau. Dass das man
hat
so
er mir geschrieben, ob mir was einfällt. Mit Öl und Gewinnen und Gerinnen.
Weil sowas so, mal gewinnt man, mal gerinnt man, mal verliert man. So, aber dass man da irgendeinen gescheiten Witz findet mit Öl, wenn jemand von den Hörenden da einen guten Gag hat.
Von den Hörenden.
Ja.
Okay, also komm, Alarm Call.
Ja.
Es bleibt speziell und wenig einordnbar, so musikalisch.
Da habe ich auch nochmal dieses Alanis Morissette ganz arg rausgehört.
Mhm. Ich habe da so fast schon so soulig R&B-Vibes gekriegt. Mhm. Irgendwie so was ganz Neues dann auch wieder. Ja, und es hat mich auch so ein bisschen an Lord erinnert. Ja, Lordy? Das ist, ja.
Oder der kleine Lord.
Nee.
Lordy.
Ja. Kommen wir zum kleinen Planeten. Pluto.
Der Pluto.
Pluto. Nee, komm, ist kein Planet.
Komm, Pluto. Doch, mittlerweile ist Pluto wieder ein Planet.
Ach.
Da kommen wir nicht mit dem Planeten. Mach mal kurz deine Haare nochmal. Du siehst aus wie, keine Ahnung, mach die mal weg.
Das ist kein guter Content.
Über Pluto möchte ich mich nicht unterhalten. Das war nicht
nee, mir war es auch zu crazy,
Pluto.
Zu
verrückt. Mir Angst, extrem elektronisch, geht am Ende extrem in die Vollen, ist ein richtiger Techno-Track dann bisweilen. Und das finde ich, wenn man das laut im Auto hört und irgendwie so druckvoll fährt, toll.
Druckvoll. Wann fährst du druckvoll?
Weiß. Vorne beim Fondanella.
Da fährst du druckvoll.
Es gibt auch andere.
Druckvoll ums Eck.
Gewerbe. Naja. All is full of love. Sehr basic, atmosphärisch.
Da ist ein Unterton drin, den habe ich bis jetzt noch im Kopf.
Also den Unterton, den kannst du dir sparen.
Ja, das ist so ein piepsender Unterton, der, der hat mich genervt.
Okay. Ich habe so klimpernd japanisch anmutende Sounds im Hintergrund gehört.
Ne, das ist ein
Unterton. Kennen Sie?
Oh ja, ich höre den Ton. Ja. Ich weiß, was du meinst.
Und insgesamt muss man sagen, es ist keine alltägliche Musik zum Hören bei der Hausarbeit, weil man das ja schon oft hatte, ne? Zum Ausräumen oder Ausschütteln oder Abstauben. Das geht nicht bei Brrrk.
Nee.
Da muss man sich konzentrieren.
Concentration,
meine Freunde.
Na, Konzentration.
Ja, Favoritos.
Ich packe, damit es mir keiner klaut, Unravel auf die Playlist.
Und ich bleib bei Yoga.
Harte Yoga hätte ich auch genommen. Ich han numke. Stattdessen wird jetzt von mir das Lied Nummer, sowas mag ich ja auch nicht, ne? Wenn das Lied Nummer 6 Five Years heißt, aber trotzdem kommt es auf die Playlist. Auf unserer Playlist ist es ja schon auch auf Platz, lass mich kurz rechnen.
252.
Was? Achso, ja klar. Ich habe wohl gerade mal 3 rechnen, die Folgen, aber das funktioniert ja nicht. Nee. Nun denn, richtig, dann passt ja auch wieder mit der 5. Dann haben wir ja 5-2.
Wir sind gleich wieder zurück mit dem nächsten Album. Bis denn.
Wir haben als Überraschung eine Scheibe, die tatsächlich auch als Oldie durchgehen würde.
Scheibe oder
als Klassiker. Damals Scheibe, es war mit Sicherheit eine auf Schellack gepresste.
Schellack? Was ist Schellack?
Schellack ist sowas
wie... Früher die Schallplatten, so schwarzes.
Lackmus.
Lackmus-Test.
Ich kenne auch Schellacktine.
Ich habe euch als Überraschung mitgebracht B.B. King aus dem Jahr 1971.
B.B. King.
Im Januar live in Brooksberg. County Jail.
Habe ich schon mal gemacht, ich weiß.
B.B. King, bevor ich euch frage, wie es euch gefallen hat, der Mann ist am 16. September 1925
Gott
tatsächlich 1925 auf einer Baumwollplantage in Indianapolis in Mississippi aufgewachsen. War das natürlich mit Gospel-Songs und viel mit der Kirche verwurzelt, hat aber relativ schnell gemerkt, dass Musik das Ding ist, das er machen will, war dann beim Radiosender, hat dort begonnen zu arbeiten und hat dann für täglich 10 Minuten für diesen Sender eine Sendung gemacht. Und 1949 wird er dann tatsächlich Fulltime-DJ. Das war noch so eine Aufgabe. Gab es
1949 schon DJs?
Und da braucht er natürlich einen passenden Namen als Disc-Jockey und hat sich dann Beale Street Blues Boy genannt. weil die Künstlerstraße Beale Street hieß und das hat man dann zu BB abgekürzt.
Weiß schon wieder alles über den Künstler, da kann ich mit meiner Geschichte, die ich nachher rausgesucht habe, auch nicht auftrumpfen.
1956 er ein Konzert in Arkansas gespielt und dort Arkansas, gab es Streit zwischen zwei Männern und die sind an eine Heizung, die damals noch mit Kerosin gefüllt gekommen beim Camping.
Das war ein Fass wohl.
Hat der ganze Raum in der Mitte Feuer gefangen und B.B. King hat seine Gitarre vergessen, hat es dann aber gemerkt und ist zurück und hat unter Einbringung seines Lebens die Gitarre gerettet und daher hat er die Gitarre nach seiner Frau benannt, die Lucille hieß. Und jede Gitarre.
Da habe ich aber andere Informationen. Es ging um die beiden, die sich gestritten haben, die das Fass da umgeschmissen haben. Die haben sich um eine Frau, die Lucille hieß, gestritten.
Okay, dann kann das auch
so sein. Deswegen hat er die so genannt.
Okay, jedenfalls Lucille hieß jetzt jede Gitarre, die er dann hat.
Finde ich voll geil.
B.B. King ist leider im Jahr 2015 im Alter von 89 Jahren in Las Vegas verstorben. War aber wirklich bis 2014 auf der Bühne und erst dann hat er nicht mehr spielen können.
Das hatte ich auch gesehen, den Fakt, als ich den vorhin gegoogelt habe. Und da habe ich gedacht, für jemanden, der so einen Eindruck macht bei seinen Live-Konzerten, ist es irgendwie dann auch passend, in Las Vegas zu sterben. Ja, das geht auch irgendwie dann gar nicht anders. Definitiv. Ne?
Und dieses Konzert in diesem Gefängnis war mir der Mensch auch Zufall, weil der Direktor von diesem Gefängnis hat nach dem Konzert die Idee entwickelt, ist dann auch zu ihm hin, hat gefragt, ob er sich das vorstellen kann, zu machen. Und dann ist er tatsächlich in das Gefängnis, das überwiegend aus afroamerikanische Mitbürger bestanden hat. Und so kam es zu der Aufnahme.
Crazy.
Wie ging es euch damit? Das ist ja wirklich Blues vom Allerfeinsten.
Ich hatte mal eine Phase, muss ich sagen, wo ich mir mal B.B. King angehört habe, so ein bisschen. Also jetzt nicht intensiv, aber ich hatte mal so mir alles in die Favoriten in Spotify gespeichert und dann mal, es gibt auch noch andere Anbieter wie Apple Music und so weiter, dieser. Und hatte dann so ein bisschen Shuffle mir das durchgehört. Und es ist halt einfach legendär, so, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt nichts anderes, oder es gibt keine Musik, die mehr Blues, wenn jemand fragt, was ist denn Blues, dann zeigst du ihm irgendwas von B.B. King und dann hier, da, das ist es so. Und der Typ ist halt auch einfach, ich habe mir Videos gerade vorhin wieder, das eine habe ich euch ja geschickt, wo er auf der Bühne da unfassbar. Ganz entspannt, wenn ich eine Seite wechseln muss bei der Gitarre, habe ich jedes Mal wieder Angst, dass es nicht klappt oder was. Ja. Und er der macht das auf der Bühne, singen. Macht
das nicht mehr, Der spielt sogar noch weiter, nachdem und die Reise erstmal so ganz normal unauffällig.
Und dann gibt es auch ein Video, wo er irgendwie so erklärt, wie er denn so über die G-Scale oder so improvisiert und so. Und dann, dann mache ich erstmal das und dann ziehe ich hier mal ein bisschen, aber nur den Halbton. Und hat so ultra entspannt.
Ein sehr feinfühliges. Das ist ja nicht das Gfuddel, was heute gemacht wird, sondern der spielt drei Töne, aber der spielt in einer Technik an und da
und
ist
auch,
so viel Gefühl drin.
Hat auch gesagt, er hat zum Beispiel nicht jetzt die schnellsten Finger, wie jetzt andere, aber, und dann hat der Typ, der mit ihm da zusammensaß, aber du spielst halt nicht mit Geschwindigkeit, aber halt mit Gefühl, wie du auch sagst. Und
das sind ja keine großen Verzerrungseffekte oder irgendwas
drauf. Du siehst ja auch, wenn du dir Videos anguckst, wie er spielt, der fühlt ja die Musik so brutal, selbst wenn der nur diese drei Töne, die du jetzt sagst, hintereinander wegspielt, wo jeder von uns hier, selbst Christoph, wo keine Gitarre spielt, könnte die drei Töne hintereinander spielen.
Definitiv.
Aber der fühlt es so dermaßen und wenn man den anguckt, während er spielt, das macht so Bock irgendwie, den hätte man schon gern mal live gesehen.
Aber selbst wenn man ihn nicht anguckt, sondern das hier nur hört, gerade auf dieser Live-Version, spürt man diesen Enthusiasmus und diese Energie, die da auch rüberkommt. Ja. Also speziell hier jetzt mit dem Publikum, ich fand es war auch sehr gut, dass du die Live-Version da ausgewählt hast.
Ja.
Auch wenn es eine besondere Art von Live-Album war, wie man es so heute in der Form auch gar nicht mehr so findet, so mit Ankündigungen und so und sehr viel Sprache und Reden auch zwischendrin, was das Ganze aber auch sehr interessant und cool gemacht hat.
Ja.
Gerade jetzt hier so für den Zweck. Also ich wüsste jetzt nicht, ob das jetzt was ist, was ich mir so beim Autofahren einfach so anhören würde am Stück.
Nee.
Gerade früher, als es noch so richtige CDs gab. Aber jetzt hier so, um das zu hören oder um sich mal da reinzufühlen und reinzufinden, war es eine richtig, richtig geile Auswahl.
Ach so, die Geschichte, die er über 5 Minuten erzählt, beziehungsweise diese Predigt, die er ja hält, mehr oder
weniger. Ja, so gospelartig.
Und auch wie das Publikum mitgeht, also ich finde, das hat was ganz Spezielles. Gefühlt ist es aber älter wie 1970, also gerade so diese Predigt, da fühlt man sich irgendwie auf diese, also Predigt in Anführungszeichen, da sehe ich diese Baumwollplantage, ne? Also das ist echt irgendwie total verrückt. Ne? Das erste ist ja wirklich nur diese Vorstellungsrunde,
wo
das riesige Boost dann losgeht.
Ja, den Sheriff buhnt aus und ja. Dann richtig da lachen sie aus. So. Das sind sehr unterschiedliche Reaktionen, aber beide nicht besonders erfreut auf jeden Fall.
Ja, in diesem Gefängnis so, muss ja ziemlich besonders gewesen sein, da gab es ja alles, also von Heroin über Whisky bis zu italienischem Essen. Also da muss alles vertickert worden sein.
Buongiorno.
Also es war schon ein spezieller Knast, ne, deutsch gesagt. Und dann geht's los, ne? Also der erste Titel, da ist man Mitte drin, ne?
Ja, es ist auch bei obwohl allen...
Obwohl es ein eher schnelles Lied ist.
Ich finde, bei allen Liedern ist es irgendwie auch schwer, oder habe ich jetzt wenig speziell so dazu schreiben können, weil es halt alles so für mich ist, also so packend ist. Es ist alles so dieser geile, klassische Blues und es ist halt einfach, obwohl es alles auch wieder dann mehr oder weniger ähnlich klingt, sage ich jetzt mal so.
Ja, und natürlich.
Die Grundrhythmik ist halt immer dieses klassische, der klassische Blues-Rhythmus so. Aber es ist trotzdem alles unterschiedlich und auch der Gesang, wie er den so ultra fühlt.
Aus dem Bauch raus, ne?
Ja, also, ja. Das ist einfach diese so Schreie zwischendurch, in der so, oh, das ist Wahnsinn. Das ist
so virtuos, auch immer. Man spürt, dass diese
Einzigartigkeit auch gar nicht mehr findet, so. Oder?
Ja, ja. Ist schwierig. Also gut, ich höre ja kein Blues, ne? Aber vielleicht.
Ja, klar, das kann vielleicht aber.
Wenn man Memphis irgendwo unterwegs wäre.
Ja. Aber auch, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man irgendjemanden auf der. Oder ich habe selten jemanden auf der Bühne gesehen, der so extrem, Präsenz, also so intensiv seine eigene Musik gefühlt hat. Klar, so ein Matt Berninger oder sowas von The National hat auch die Momente, aber es ist...
Ich glaube, also und da um ein bisschen vorwegzugreifen, auch den Namen habe ich nämlich auch bei einigen Liedern stehen, ich glaube, diese Art Musik zu fühlen auch, ist dann spätestens mit Prince ausgestorben. An denen hat es mich umgekehrt wahrscheinlich, Prince hat wahrscheinlich eher hier sich inspiriert auch. An einigen Stellen hat er mich da sehr dran erinnert, so auch dieses Schreien und dieses Fühlen und dieses dann sehr Hochwerden mit der Stimme und dann so zu variieren, das hat mich sehr an Prince erinnert und ich glaube, das war so der Letzte, der das in der Form auch massentauglich gemacht hat.
Ja, das stimmt, glaube ich, ja. Das kommt gut hin.
Also so wie er auch die Geschichte erzählt, macht das auch die Gitarre. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die Gitarre erzählt auch irgendwas.
Ja, und ne? Also, er sagt ja auch beim einen von den letzten Liedern, das ist ja, glaube ich, er sagt ja, das hier ist meine Gitarre Lucille und wir fühlen uns hier heute gut. Also der hat seinen Gitarren, glaube ich, wirklich, es ist übrigens meistens eine Gibson ES-355 gewesen, hat da seinen Gitarren auch so, der kommuniziert mit der Gitarre wahrscheinlich, kommuniziert durch die Gitarre irgendwie. Und also es ist ganz, ich glaube, das merkt man so, dass wir alle so ein bisschen geplättelt sind von dem Album, weil es halt wirklich so eine besondere Erfahrung irgendwie ist, das zu hören.
Bei diesem Medley spielt er diesen 3 o'clock Blues. Der Titel ist aus 1952. Das muss man sich mal...
Und auch was er gesagt hat, also, wir haben so und so viele Sachen produziert, das sind nur einzelne Singles und dann noch irgendwie 34 Alben oder so, ey.
Das ist brutal.
So, wenn man auf Wikipedia durchscrollt, dann die Diskografie, so ey, das geht einfach unendlich lang.
Was mir immer wieder aber auch aufgefallen ist, ist wie unaufgeregt und leichtfüßig oder leichthändig wohl eher, er das Ganze rüberbringt. Also das wirkt so natürlich einfach so, das passiert einfach so und deswegen kann er auch währenddessen einfach so die Seite wechseln, weil er das einfach so macht, ohne, er macht das nicht so,
er denkt da auch nicht
drüber nach. Genau, das passiert einfach.
Und ich glaube, es ist auch, da klingt wahrscheinlich nie ein Lied genauso, wie es vorher geklungen hat. Ja, genau. Wo jetzt heutzutage, wenn ein Gitarren-Solo ist, dann wird es erarbeitet und wann muss welcher Ton und wie gezogen werden. Und er spielt halt einfach drauf los, vielleicht wird mal ein Ton zwischendurch verschluckt oder was, aber scheißegal, weil dann der Nächste, der ist wieder so schön angespielt oder was, das ist wieder, also einfach hervorragend.
Bei The Thrill Is Gone, der 7. Titel, da merkt man, dass man im Jahr 1970 angekommen ist. Also das war für mich so ein Zeitwechsel. Das war das modernere Stück, weil der Rest war ja wirklich aus der 50er Jahre, muss man sagen. Das fand ich so ein bisschen... Man hat gemerkt, dass es moderner ist.
Ja, das hat aber auch für mich ein bisschen was Traurigeres gehabt als andere Lieder. Das ist schon sehr rausgestochen. Das war irgendwie so schwergängiger, nicht schlechter, sondern es hat genauso eine Energie gehabt. Gerade am Ende auch dieser Teil, wo er dann so ganz langsam wird und dann plötzlich wird es wieder schneller und dann wieder langsamer. Ja. Was ja, glaube ich, auch gerade mit so einer Band eine große Leistung ist, das Ganze so zu harmonisieren, absolut, dass alle gleichzeitig schnell und langsam werden in so einer... weil es ja auch sehr spontan ist. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass die da ein Notenblatt haben und das einfach so abspielen, sondern das passiert halt einfach so und die sind so synchron, dass es dann trotzdem geil klingt.
Er dirigiert die Band in dem Titel ja auch mit dem Gitarre-Solo. Mhm. Weil da gibt er vor, ob es schnell oder langsam. Mhm. Also das ist so gefühlvoll.
Aber halt auch, ich glaube, da muss man auch mal die anderen Musiker wahrscheinlich erwähnen.
Ja,
die halt. Weil natürlich ist er der Hauptakteur, der das super macht, aber der Rest, wo da mit dabei ist, der sorgt ja dafür, dass, oder der bietet ihm quasi die Grundlage, dass er da drauf dann seine Gitarrensachen spielen kann und sowas. Und da ist, glaube ich, jeder Einzelne, egal ob es Schlagzeuger, andere Rhythmusgitarristen oder auch die Trompeten und so, die dann mit diesen, die gedämpften Trompeten, wo da alles mit dabei sind, wo ja zu diesem Blues so dazugehören, die machen das auch alles sehr hervorragend. Also ich glaube, so damals war es wahrscheinlich auch, stelle ich mir zumindest vor, da gab es halt so einen Pool aus Bluesmusikern, die sich immer irgendwo getroffen haben, irgendwie in irgendwelchen Clubs zusammen gespielt haben und dann wusste man da so, okay, ich habe da einen Auftritt, den Trompeter, von da will ich mit dazu haben. Also.
Aber ich glaube, das zeigt, wie breit wir musikalischer auch uns bereit sind zu öffnen, weil ich glaube, das ist was, das muss man einfach mal sich anhören, um das auch zu verstehen. Mich freut es riesig, dass es euch gefallen hat, weil das ist einfach mal was, was man schon nicht hört. Aber wenn du sowieso schon auf dem
Zettel hast, also ich habe auch schon öfter mal überlegt, ob ich was nehmen soll, habe aber nie ein Album gefunden, weil entweder waren sie ultra lang, weil sie irgendwie 80 Lieder drauf sind, weil er halt einfach alles draufgepackt hat, was er hatte.
Ja.
Und so genau habe ich dann nie mir angeschaut, dass ich mal eins rausgefunden habe. Aber von daher hat mich auch gefreut, dass es das mal
beim Blitz. Schwierige Frage nach Favoriten.
Ah, ganz kurz noch zwei Punkte. Sorry, das letzte Lied, Please Accept My Love, da hatte ich so ein bisschen Elvis-Vibes. Das hat so was Elvis-Haftes gehabt. Wobei wahrscheinlich auch eher umgekehrt. Ne? Also das ist ja auch immer wieder so ein Thema, dass Elvis auch so ein bisschen als also ein Kritikpunkt an Elvis ist ja so ein bisschen, dass er die schwarze Kultur geklaut hat und diese Bluesmusik, die eigentlich eine schwarze Musik ist, da ihren Ursprung hat, dann von Elvis erst publik gemacht wurde und dann bei ihm wurde es dann anerkannt und auch massentauglich erst, weil er halt weiß war. Und zeitlich passt ja auch ganz gut in genau diese Ära dann noch irgendwo rein.
Noch eine Empfehlung für ein Video. Es gibt ein Video, wo von irgendeinem B.B. King-Konzert, glaube ich, wo dann unter anderem Slash mit auf der Bühne ist.
Wow.
Und da hatte ich so das Gefühl, dass als Slash dann neben B.B. King saß, dass er wie so schüchtern irgendwie neben dem saß, weil er halt so, ey, da sitzt halt B.B. King und er hat dann mit dem zusammen da was gespielt und das ist so unfassbar, wenn man sich das anguckt, dass da so dieser alte, dicke Typ da, der wahrscheinlich kaum laufen kann, aber hat dann die Gitarre da auf dem Bauch liegen. Und
ja, genau, auf dem Bauch.
Das ist echt Wahnsinn. Anders
ging's ja gar
nicht. Also sämtliche Videos, die es gibt auch von irgendwann auch in den 70ern ein Video, wo er in einem anderen Gefängnis gespielt hat mal.
Mhm.
Also das ist auch schön zu sehen, kann man nur empfehlen.
So, genug gelobt.
Halt, ich hatte doch gesagt, ich habe noch zwei Punkte. Oh,
dann
letzten
noch. Dann sag er noch den
einen noch. Und zwar, das ist wahrscheinlich auch, tue ich ihm da ein Stück weit Unrecht, aber woran es mich auch erinnert hat, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ob es noch jemand gibt, der das heute so macht. Es hat mich erinnert, also eher auch wieder eher umgekehrt, an die Auftritte von Teddy Teclebrand bei TV Total, wenn der da so singt und dann so, dann macht er auch teilweise so bluesige Sachen und schreit dann auch so rum. Und da habe ich auch gedacht.
Bei welchem Lied?
Beim,
oder grundsätzlich?
Generell.
Generell.
Also ich habe es mir hier aufgeschrieben bei dem Medley, beim zweiten Teil vom Medley. Habe ich gedacht, okay, das erinnert mich jetzt schon irgendwie an Teddy bei TV Total, weil der da auch so bluesig vor sich hin freestylt. Aber das war es jetzt auch mit Anmerkungen. Jetzt können wir wirklich zu den Favoriten kommen.
Wobei das schwer ist, gell?
Ich habe einen.
Okay,
ja, ich nehme das Lied Nummer 4, Very, Very, Very.
Okay.
Das hat mir gefallen, da mit dieser ewig langen Ansprache. Ich habe mir den Text, den gibt's. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Lied von ihm ist und er erzählt immer die gleiche Geschichte oder ob der Songtext, den ich gefunden habe, einfach genau diesem Live-Auftritt nachgeschrieben wurde. Aber ich fand es irgendwie lustig.
Ich habe How Blue Can You Get?
Dann nehme ich The Thrill Is Gone und dann haben wir da eine runde Sache.
Cool. Super.
Pause.
Bis gleich.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Hi Andreas and Chris, my name is William Fitzsimmons, and for the new release in the next episode, Sebastian decided that you'll listen to my new album, Ready the Astronaut. It's a sort of modern retelling of the ancient Icarus myth, but put in the perspective of someone who's trying to figure out why they try to fly, but only end up crashing into the ocean every single time. Enjoy and have fun.
Tja, das, was ihr gerade gehört habt, war die Ankündigung von William Fitzsimmons letzte Woche. Da hat er nämlich selbstständig sein eigenes Album angekündigt, dass wir, nein, nicht ganz selbstständig, ich habe ihn ja quasi darum gebeten.
Genötigt.
Ja, William Fitzsimmons, 1978 in Pittsburgh geboren.
Pennsylvania,
da auch aufgewachsen.
Logischerweise.
Mittlerweile zweimal geschieden, aber zum dritten Mal verheiratet.
Alles Gute.
Und ja, er ist so ein Künstler, der sehr viel traurige Musik macht.
Der hat auch blinde Eltern. Das ist mit Sicherheit.
Richtig, hat Auslöser. Zwei blinde Eltern gehabt. Also beide Eltern waren blind, hat deswegen die Welt.
Zwei blinde Eltern. Ja klar, Eltern sind immer in der Regel zwei.
Ja, aber es kann ja auch sein, dass ein Eltern nur blind ist.
Ah, ein Eltern blind.
Oder jeder nur mit einem Auge.
Ja, er hat es aber schon.
Erwähnenswert. Nee, ja, auf jeden Fall. Wäre ich auch noch dazu gekommen, aber nun gut.
Entschuldigung.
Jedenfalls da rührt das Ganze auch her, dass er vielleicht ein bisschen viel zu verarbeiten hat, sage ich mal, weil er wurde aufgrund seiner blinden Eltern in der Schule auch gemobbt. Wahrscheinlich nicht zu wenig.
Ehrlich?
Ja, ja, kannst dir schon vorstellen, du warst auch mal in der Schule.
Ja, aber das sagt man doch nicht so, war dein Vater blind ja, oder doch, was? Deine Mutter ist
natürlich,
blind.
Wenn da so...
Wenn man so behütet wie du groß wird,
eben. Nicht, aber... Aber es gab doch in jeder Stufe oder so irgendeinen, der halt wegen irgendwas gemobbt wurde. Und wenn dann einer kommt, wo beide Eltern blind sind, so...
Der heißt,
also, du bist wieder Eltern. Hast, du, ja, da gibt's garantiert was.
Bei uns gab es auch einen Willi. Da wäre Willi und Rosina, liebe Grüße an der Stelle.
Ja, vielleicht hören sie ja zu. Ja, jedenfalls sehr traurige Musik, die William Fitzsimmons schon immer macht. Und er wird immer gefragt, ob er auch mal glückliche Musik macht. Und dann hat er gesagt, es gibt 1 Million verschieden gute Antworten. Und Annie DiFranco, wer auch immer es ist, zu paraphrasieren, antwortet er immer mit, wenn ich glücklich bin, möchte ich einfach leben. Ich möchte nicht darüber schreiben. Und deswegen macht er eben nur über traurige Sachen, die in seinem Leben geschehen sind.
Fair.
Musik und finde ich, stimmt auch schon. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel Bewertungen im Internet anguckt, du findest oftmals die, die lange Texte haben, sind die schlechten Bewertungen so. Über die guten Sachen, da schreibt jemand hin, ja, top, fand ich gut. Aber die schlechten Erlebnisse, die werden immer irgendwie groß ausgeschmückt.
In dem Sinne, geht jetzt gleich mal auf Spotify, Apple Podcast und schreibt zur Ausnahme mal eine gute Bewertung lang und in einem schönen, freudigen Moment.
Schön, oder?
Okay.
Ja.
Gerinnt.
Ja, haben wir gut gemacht.
Gerinnbringend.
Gerinnbringend.
Ja, der traurige Singer-Songwriter, der uns seinen Schmerz fühlen lässt.
Ja, genau. In dem Album, was wir jetzt besprechen, Ready the Astronaut, geht es um seine zweite Scheidung.
Oh yeah.
Schon wieder. Weil die hat er eigentlich schon im Album vorher Mission Bell verarbeitet.
Aber nicht richtig, da war noch was.
Ja, anderes. Aber das Problem ist, das Album Mission Bell.
Die hat dann wieder verheiratet.
Nein, die Geschichte, erzähle ich noch kurz. Und zwar hat er am Album Mission Bell gearbeitet.
Mission?
Mit einem Drummer zusammen. Und unglücklicherweise ist während der Produktion dieses Albums hat der Drummer mit seiner Frau eine Affäre angefangen.
Oh,
oder
shit.
Andersrum. Der Drummer war auch gerade frisch verheiratet.
Da hat er bestimmt den Rührbesen.
Und dann hat er das Album wohl nochmal umgeschwungen und hat Mission Bell zum ersten Mal diese Scheidung verarbeitet und jetzt dann nochmal.
Und was macht der? Also hat er jetzt ohne Drummer gearbeitet? Oder?
Nee, jetzt hat er, glaube ich, mit anderen Leuten halt zusammengearbeitet. Aber wie gesagt,
ich
ist mittlerweile...
Ich will dich lieben und ehren, bis ich das nächste Album mache.
Ist mittlerweile wieder glücklich verheiratet. Erwartet ein Kind oder hat es bekommen? Nee, ich glaube, erwarten sie noch.
Safe nicht
also
bekommen.
Wenn dann seine Frau.
Ja. Also jedenfalls sind wir jetzt beim Album Ready the Astronaut und wie William schon angekündigt hatte, geht es so ein bisschen um den Icarus-Mythos. Wo quasi Icarus ja geflogen ist mit diesen Wachsflügeln, dann aber so zu nah an die Sonne kam
und geschmolzen ist.
Und dann geschmolzen ist. Du hattest auch mal Latein, Chris. Du hast Latein im Abi.
Das habt ihr ich kenne den Icarus.
Ja.
Kein Thema.
Weil du so geguckt hast.
Ich hatte nur die Frage, du guckst ja gerade auch die Serie Dark. Hast du da die Connection erkannt?
Zu William Fitzsimmons jetzt?
Zu Icarus. Ja. Der Ariadne-Faden, der ist
ja doch stimmt, der ist ja auch Thema beim Icarus.
Ich verstehe wieder überhaupt nichts.
Ist nicht so schlimm.
Gar nichts, den singen wir alles an.
Ja, genau.
Also legen wir los.
Sondern anders. Insgesamt, aber kurz euer Eindruck zum Album.
Ja.
Ihr kanntet ja vorher
von William Fitzsimmons wenig. Traurig, ruhig, aber sehr rockige, poppige Elemente, die durch seine Stimme mal wieder komplett runtergeholt werden.
Ja, aber das passt gut zur Stimme irgendwie trotzdem.
Ja, aber man erwartet immer, jetzt geht's los. Jetzt bricht er gerade mal aus und dann.
Aber ich habe es mir trauriger und ruhiger vorgestellt.
Noch ruhiger?
Ja.
Geht ja gar nicht.
Doch. Warte mal, hast du die anderen Alben gehört?
Ja, deswegen.
Hör dir mal andere Alben oder egal was quasi von William Fitzsimmons an.
Ich mach auch die Tür zu.
Was? Wieso will ich jetzt singen?
Es hat so ein, wie so ein Alter schon bei der Oberschenkel gerissen. Das hat wie so ein unangenehmer Hall, glaube ich,
gegeben für die Hörer. Also ich finde das erste Dancing on the Sun, nicht in the Sun, ziemlich power für einen Singer-Songwriter. Die Pause macht das Lied wieder langsam, obwohl die Instrumentierung eher breit und eher rockig ist.
Ja.
So wird es meine Worte mal.
Bei mir war es, relativ viele Lieder von dem Album waren vorher schon veröffentlicht. Ich glaube 4 oder 5 sogar. Daher kannte ich das schon, aber beim ersten Hören damals, als es veröffentlicht wurde, ich liebe den abgöttisch. Ich höre wirklich jedes Jahr auf Spotify mit Abstand ist er, glaube ich, Nummer 1. Ich höre jeden Tag mindestens, keine Ahnung, eine halbe Stunde, glaube ich, seine Musik. Im Auto auf jeden Fall eigentlich immer. Und ich kann ernsthaft nicht erklären, warum. Ich bin nicht traurig. Mir geht es soweit gut. Aber die Musik, ist auf eine Art Meditation, nicht Meditation.
Ja, ich weiß aber, was du meinst. Das schmeichelt irgendwas.
Ich finde das einfach so geil.
Der Schmeichel.
Der Peter.
Peter Schmeichel.
Kaspar Schmeichel.
Aller Hope, no
promises. Auch nochmal Live-Konzerte. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich das auf jeden Fall mal geben. Das ist auch nochmal ganz, ganz speziell, weil er halt zwischendurch ist er halt einfach ein lustiger Typ, der ganz fröhlich seine Witzchen erzählt und sagt so, ja, jetzt hier kommt mein fröhlichster Song, in dem es um den Selbstmord von meinem besten Freund geht oder sowas. Und es ist halt ein Fakt, dass das sein fröhlichster Song ist oder so.
Das müssen wir ja eh nicht verstehen. Von daher kann ich das Risiko mal eingehen.
Nun denn.
So, no promises.
Ja, sehr atmosphärisch, sehr wie eigentlich viele so.
Schon so meditativ.
Und dann kommt da diese, aber allein schon die E-Gitarre, die in dem Spiel hier im Hintergrund so zupft.
Ja,
das ist schon
überraschend E-Gitarre.
Das ist schon für William Fitzsimmons extrem viel, was passiert.
Ja, genau. Musikalisch passiert immer viel.
Ja, definitiv. Und es hat mich auch irgendwie in seiner Zerbrechlichkeit eingesaugt und mitgenommen. Fand ich gut.
Ja, hat er schon wieder ausgespuckt.
Nee, der Beutel muss gewechselt werden,
nachdem er mich schon gesagt
hat.
Sind die Pop und Rock?
Sehr aggressiv auch wieder für William Fitzsimmons. Und
Auch
mit der Gitarre, eben diese ganzen Riffs, die es vorher die nie gab. Die sind
ziemlich wütend und bedrohlich. Ja. So. Also richtig.
Und auch irgendwie schon wieder so poppig, fast schon soulig teilweise. Und bei 1 Minute 45 ist ein Teil, der mich irgendwie an so Boybands erinnert. Also der Teil könnte ich auch irgendwie auf so einem NSYNC-Album mir vorstellen.
Mhm. Bist du irgendwie abgerutscht?
Ich weiß es nicht.
War ich in einem anderen Song?
Nee, höre ich jetzt nicht. Also.
Nee, das habe ich gespürt.
Ja, er hat halt schon was anderes gehört.
So, und jetzt kommen wir bei Lied 4.
Ja,
das kommt der Daedalus. Das ist das klassische William Fitzsimmons-Lied. Dieses Zupfen, wie er das am Anfang macht, dieses Zupf-Pattern, sage ich jetzt mal.
Geniales Peaking wie ein Wasserfall, habe ich drüber geschrieben.
Und das hört ihr mal andere, also dann musst du dir wirklich mal andere anhören. Dieses Wasserfall-Peaking, wie du es jetzt nennst, ist im Gefühl, bei jedem William Fitzsimmons-Lied macht er sowas irgendwie in der Art.
Ja, kann man dann machen.
Hier bisher am wenigsten Dynamik, habe ich da stehen.
Ja. Aber das ist so der klassische William Fitzsimmons Sound und Song eigentlich.
Fitzsimmons.
Aber halt durch diese sphärischen Klänge im Hintergrund ist es dann doch wieder ein Stück weit anders. Aber gefällt mir insgesamt auch wieder sehr gut.
Daedalus, my father.
Naja. As long as I can breathe.
Daedalus, ich bin dein Vater. Das hat was mit diesem Bongo-Sound auch am Anfang. Hat es mich so was 80er Haftes fühlen lassen. Das hatte echt so ein 80s-Vibe, den ich da auch gar nicht erwartet hätte. Und hat dann doch auch wieder was sehr Eingängiges, gerade dann im Refrain. Und trotzdem eine große Entspanntheit bringt es mit sich.
Ja, ich glaube, Entspanntheit überschreibt das Lied ganz gut so. Ist sehr unaufgeregt. Ich meine, das ist halt alles von ihm so.
Klatsche so ein bisschen als Rhythmusträger mit eingebaut. Mhm. Also da waren die Rhythmusgeräte so ein bisschen im Vordergrund. Ja. Geräte klingt wie Bodetürne. Ne?
rauskriegen. Jetzt kommen wir zum Titelsong, Ready the Astronaut. Ja, es passiert irgendwie wenig.
Na.
Ja, das ist, du? Ich fand es ganz komisch. Es passiert nicht viel, aber wenn dann zum Beispiel die E-Gitarre da einsetzt, da hat es mich vorhin nochmal so weggeballert irgendwie. Ich weiß nicht, das
geschaudert.
Ist so,
hey, also vor.
Es ist Genuss. Voll geil, wenn da die E-Gitarre da einsetzt und dann so dieses sehr kraftartige, so das sehr mächtig, das Lied.
Meine Notizen hier sind wie eine Reise durch meine Gefühle. Die habe ich beim ersten Hören so aufgeschrieben und habe dann hier am Anfang stehen, ich hoffe, es steigert sich, weil der Anfang schreit für mich nach einem etwas mehr outgoing Grande Finale. Dann schreibe ich in der Mitte mit weiteren Klängen etwas dramatischer und yes, bei 1,55 kommt die E-Gitarre und die Steigerung, auf die ich gehofft hatte. Und dann schreibe ich, oh wow, das, was dann bei 2,48 passiert, wo es richtig laut wird, hatte ich gar nicht zu hoffen gewagt. Jawohl, ist sehr, sehr geil. Das waren meine Gefühle beim Hören.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja. Also das ist, da war ich auch sehr, sehr erstaunt, dass es so Musik geben kann. Nicht, dass es so Musik geben kann, aber dass er so Musik macht. Naja, kommen wir zum nächsten Lied. Lied Nummer 7, You Let Me Down.
Das Nintendo Kinderlied.
Nintendo Kinderlied?
Ja, Nintendo Kinderlied-Melodie.
Hm. Und der Chorus ist fast. Na, da merkt man halt, dass du nicht so viel Nintendo gespielt hast.
Ja, kann nicht sein. Ne? Also alte Nintendo, der erste, was es gab.
Ja, schon klar. Ja.
Es wirkt aber irgendwie so ein bisschen gebremst und es kickt mich nicht so, das Lied.
Und da habe ich jetzt, manchmal denke ich, er ist kurz vorm Einschlafen.
Ja, da, wo er auch zu tief versinkt, jetzt ja, dann an der Stelle.
Ja, das stimmt. Ja.
Also ich würde kurz danach einigen.
Peter, kurz. Kann man auch gut zum Schlafen hören grundsätzlich. Hatte ich mal eine Zeit lang, habe ich mir mit so einer App immer einen Timer gestellt und habe immer William Fitzsimmons zum Einschlafen gehört. Schön.
Stark.
Aber stellt euch mal vor, wenn das euer Vater ist und der singt euch so Schlaflieder vor.
Ja. Da
das ist doch voll geil.
Guten Abend, guten Abend.
Kommen wir zum nächsten Lied, bevor Christoph hier noch weiter.
Die lange Titel, Maybe She Will Change Her Mind.
Naja, muss er halt irgendwie sagen, was er sagen will.
Ah jo.
Der ist sehr elektronisch, so klingt es zumindest.
Synthi-Klangteppich wird da zu Beginn ausgerollt.
Mystischer Anfang in Zeitlupe.
Ach, mystisch.
Es ermüdet.
Ja.
Und Zeitlupe. Wie ist da ein Konzert, habe ich da? Das frage ich mich, wie so ein Titel auf dem Konzert funktioniert.
Naja, es ist halt einfach mucksmäuschen still.
Okay.
Der steht da vorne. Meistens alleine.
Also,
und es ist so eine ganz, ganz, ganz. Vielleicht, wir müssten mal gucken, in Darmstadt habe ich schon Karten, aber vielleicht gibt es noch, dann könnt ihr mitkommen.
Leider keine Zeit, ja. Leider
22. April, ich bin da.
Da ist schon Fieber.
Lied Nummer 9, If I Fell Back to the Earth, If You I Will Never Find Me.
Back
das klingt, der Start klingt für mich, als könnte es im Radio kommen.
Ja,
ja. So. Also das ist ein sehr.
Ich schäme mich ja fast, aber ich habe das klingt ein bisschen nach Europe.
The Final Countdown. Ich kenne ja, nur so The Final Countdown.
Also, das könnte von Europe kommen.
Ich hab mich ja, aber sehr.
Viel Elektronik.
Sehr episch irgendwie. Aufbruchstimmung wird da so erzeugt, so ein Stück weit, oder?
Ja, ab 1,40 treibt der Takt so ein bisschen nach vorne. Mhm. Also, es geht auf, habe ich bestimmt. Das Lied geht auf,
ja,
irgendwo,
ja,
ne?
Ja.
Um dann wieder zurückfahren zu machen.
Ja, nee, da passiert was. Und wir hatten ja auch schon öfter auf dem Album so einen Background-Gesang. Was, glaube ich, er selbst einfach mit einer höheren Stimme ist, oder? Oder ist es eine Frau?
Kann auch sein, dass es irgendeine Frau ist, genau.
Beim Titel vorher war es eine Frau.
Das ist eine Ex-Frau.
Triple-Ex.
Und da, wow. Und ich finde aber hier bei dem Lied funktioniert das zum ersten Mal so richtig gut und es befruchtet das Lied so richtig das erste Mal. Ansonsten fand ich es immer so ein nettes Beiwerk, aber hier, finde ich, ist es ein richtig wichtiger Bonus, der das Lied zu dem macht, was es ist.
Mhm. Ja.
Ja.
Icarus. Schöne Melodie. Warum ist er aber nur so traurig?
Ich
würde ihm gerne helfen.
Kann ich nicht. Er ist selber Psychologe auch.
Da wundert es mich nicht.
Also hat auch selber Therapien gegeben mal. Und jetzt ist er auch wohl in
ab und zu. Haben es die Kunde überlebt?
Ja, ja. Okay. Ich glaube schon.
Wusstet
ich
ihr,
bin so depressiv. Oh, ich
Wusstet ihr, dass
ja.
Der Song nach dem bürgerlichen Namen von Iggy Pop benannt ist?
Heißt der Icarus Pop oder was?
Nee, Quatsch. Kleiner Spaß am Rande.
Oh Gott, naja. Der hat ein bisschen gedauert.
Der letzte Song, To Love Forever.
Jetzt ist aber genug Debris. Mensch, steh auf, geh raus und freu dich über das Leben.
Macht er doch.
Der hat so, Umtata-Sounds da drin, so fast schon sowas, so Schlagerartiges, so ein bisschen dazwischendrin.
Ich finde es schwierig, das Lied irgendwie dann auch, diese Frauenstimme, die da immer ihm antwortet, so, kommt immer einen Tick zu spät, habe ich das Gefühl auch. Also irgendwie, das Lied ist nicht hundertprozentig rund.
Ich fand's akitschig.
Also
das war kitschig, weil diese Geige im Hintergrund, das fand ich jetzt wirklich,
also das war fand ich auch das schwächste Lied irgendwie insgesamt. So.
Geige.
Naja.
Mein Favorit wäre dann To Love Forever. Nein, Quatsch. Sollen wir Favorite noch hören?
Ja, also wenn nicht, dann packe ich aber das ganze Album rauf.
As long as I can breathe.
Für mich kommt der Titelsong Ready the Astronaut auf die Playlist.
Den hätte ich natürlich auch genommen. Jetzt muss ich schauen, weil ich mache mir das nämlich nicht so, dass ich immer zwei oder drei habe.
Was hattest du genommen, Papa?
Ich hatte genommen, ich muss mal kurz zurück. As long as I can breathe.
Ach, dann nehme ich aber den
so lange wie ich schnaufe,
den klassischen William Fitzsimmons Song und wähle Daedalus, my father.
Daedalus.
Daedalus, mein Vater.
Ist das so ein Wortwitz eigentlich mit Daedalus? Oder kommt Daedalus? Daedalus. Daddy.
Wunderbar.
Daddy cool.
Dann haben wir auch diese drei Alben gebührend besprochen.
Ja, kann man so sagen, ne?
Ich glaube, wir haben Geschmack drauf verbreitet, die mal anzuhören.
Ja, doch. Ich glaube schon.
Und wir würden schreiten zur Hausaufgabe. Wer möchte denn? Ich fange an.
Okay, hau raus.
Ich hatte ja den Klassiker. Mhm. Und nach B.B. King ein Klassiker zu finden, war gar nicht mal so einfach. Ich sag nur 666.
Aha.
Und da müsste es eigentlich schon klingeln.
Iron Maiden.
The Number of the Beast.
Ja.
22. März 1982, bitte beim Hören dran denke, 1982.
Mhm.
Und dran denke, das ist die ikonischste Heavy-Metal-Scheibe, die das Genre geprägt hat.
Da bin ich mal gespannt.
Ich auch. 666, The Number of the Beast.
Ist das Heavy-Metal oder ist das Speed-Metal?
Das ist Heavy-Metal.
Oh, ja.
Speed-Metal ist viel später gekommen.
Gut. Seppler?
Ich war gerade noch dabei, herauszufinden, ob ich mit meiner ob meine Erinnerung stimmt, aber ich glaube nämlich, dass die Band, die ich gewählt habe,
Die haben wir schon gesehen.
Und zwar, war das meine, und auch, ich weiß nicht, wann war dein erstes Festival, Papa?
Mein erstes Festival?
Ja, warst du früher als Jugendlicher auf Festivals unterwegs?
Selbstverständlich, am
Altreu, ne? Ja, so großes Festival.
Ja, für mehr hatte ich gegelt.
Also war Southside 2009 auch dein erstes Festival, oder? Gut, weil dann war das nämlich auch meine, also meins war es auf jeden Fall, das erste Festival. Und dann war das nämlich meine erste Festivalband aller Zeiten, in meinem ganzen Leben, glaube ich zumindest.
Weißt du schon? Wie hießen die? Es war so eine norddeutsche
Rockband. Ja, aus Itzehoe kommen die guten.
Itzehoe.
Ja, und zwar heißen die One Fine Day, gibt es nicht mehr die Band, leider. Aber mit dem Album One Fine Day, das habe ich damals zum Verrecken rauf und runter gehört, weil ich kannte jedes einzelne Lied, kannte ich noch, ich konnte teilweise mitsingen. Ich war ultra erstaunt. Und da deswegen,
One Fine Day. Ja, der war freitags mittags auf dem Southside gesehen. 2009
Southside. Das war meine erste Southside-Band.
Fasziniert, was
dass ihr du da dabei warst.
Gekonnt. Ah, nee.
Ja.
Brutal.
Gute Gene.
So, auf, nächster.
Gut.
So, wir gehen mal dann mal, ne? Tschüss, Christoph.
Zu guter Letzt
kann ja ein bisschen länger dauern.
Kommt die Neuerscheinung. 1982, im Jahr, als Iron Maiden das Album veröffentlicht hat, kam Markus Winter als Sohn von österreichischen Eltern in der Nähe von Stuttgart auf die Welt und lebte dann in Kornwestheim.
Oh, pur.
nee. Markus Winter ist der Künstler. Und das ist auch wieder, wie so oft...
Das ist der Künstler schon.
Ja, das ist unser Künstler. Der ist wie so oft schon mit Konzerten und Konzerterlebnissen verbunden. In dem Fall aber mit einem Konzerterlebnis, was noch in der Zukunft liegt. Hoffentlich. Weil wir haben nämlich Tickets gekauft für ein Open-Air-Konzert in Mannheim. Und da wird nämlich der gute Markus Winter auf der Bühne stehen. Sein Album ist eine musikalische Wundertüte ein Stück weit. Also da passiert sehr viel. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört. Das reicht von Rap über ja fast schon punkartige Sounds, Singer-Songwriter, Liedermacher, Melodien. Es ist wirklich bunt gemischt. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Es geht nämlich um das Album Pool von dem lieben Mackes. Und ich freue mich auf euer Feedback.
Wunderbar. Im Übrigen kommt Pur aus Bietigheim-Bissingen, nicht aus Kornwestheim.
Ja, da kommen aber auch immer die ganzen Rapper her aus Bietigheim-Bissingen. Shindy kommt daher.
Ja. Und Eishockeyspieler.
Bietigheim-Bissingen. So, sag mir alles überhaupt nichts, was du gerade erzählt hast. Aber
du hast doch auch Tickets spannend. Für das Konzept.
Ja, mach dir Mackes. Ist ja
nett. Von ja, bekannt von den Orsons, die kennt man aus dem Radio so ein bisschen, und von Mackes und Plan B. Und
vom Big Mac.
Halt ohne Plan B.
Ich
habe
keine Ahnung, von was ihr schwätzt, aber ich höre mir das Ohr und ich gehe auf das Konzert.
Prima. Wie so oft, oder? Du gehst dann einfach auf Konzert.
Vorband, beziehungsweise Special Guest als Vor-Act von Mackes ist übrigens die gute Alex Meyer, die wir hier auch schon vor einigen Wochen besprochen haben.
Alles Liebe, alles Gute.
Ja. Na gut.
Dann war's das.
So ist das.
Viel Wunderbar. Spaß beim Hören, viel Herzlich Spaß beim Reinhören in die nächsten Alben und dann bis zum nächsten
Mal. Gesund bleiben.
Gut. Adieu.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.